Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch. Die heutige Episode geht um die Schöpfungsinitiative, die lanciert wurde in der reformierten Landeskirche in Zürich. Mein Name ist Felix Reich, ich bin der Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und neben mir ist meine Redaktionskollegin Cornelia Krause.
Hallo.
Hallo Cornelia. Und bei uns zu Gast ist Gina Schiebler.
Hallo.
Pfarrerin, mittlerweile pensioniert, schon sehr lang engagiert in der ökologischen Bewegung, kann man sagen. Lang vor Greta Roman geschrieben über Klima. Und auch Mitglied von der Synode, Parlament von der reformierten Landeskirche vom Kanton Zürich. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja. Also ich habe einiges gelesen, was du auch so geschrieben hast im Internet und du hattest auch einen Text geschrieben über die Fridays for Future Demo. Und ich hatte den Eindruck, das hat dich enorm begeistert und mitgerissen. Du warst auch selber dabei. Wie steht's denn so um die letzte Generation? Würdest du dich denen auch anschließen? Vielleicht dich selbst vor dem Gotthardtunnel festkleben?
Ja, also vor dem Gotthardtunnel würde ich mich nicht festkleben. Aber wo ich mitmachen würde, wäre zum Beispiel im Stau vor Ostern oder am Karfreitag von Auto zu Auto gehen und einen Flyer verteilen und mit den Autofahrern reden und sagen, hey, wäre es nicht eine Möglichkeit, das nächste Mal den Zug zu nehmen? Und es ist ziemlich dringend ich finde die Idee, etwas in einem riesigen Stau zu machen, wo die Leute sowieso müssen warten, super. Ob jetzt das Festkleben richtig ist, ich finde das dermassen mutig. Ich muss nicht über die urteilen.
Aber kannst du die Wut verstehen? Also die Wut, die die Leute auch haben, diese Verzweiflung, dass sie sagen, wir machen das jetzt?
Ich kann es verstehen. Ich kann sowohl die Wut wie die Verzweiflung wie die Angst verstehen.
Jetzt letzte Generation, vor uns, sagen wir 10, 15 Jahren, hätte man gedacht, das ist irgendwie eine Endzeitsekte oder so. Was sagt dir der Begriff, also gerade auch als Theologin? Das ist ja verrückt, wenn junge Leute sagen, wir sind letzte Generation. Eben, das klingt so nach Apokalypse, aber weniger hoffnungsvoll als in der Bibel.
Ja, also es klingt apokalyptisch oder ist von Angst geprägt, wenn ich mit diesen Menschen rede. Und mir macht das grosse Sorgen. Also, mir macht jetzt noch mehr das Klima Sorgen, aber dass so viele junge Menschen psychische Probleme haben oder die Hoffnung verloren haben, dass wir als Gesellschaft das in den Weg bringen können oder sagen, für was soll ich überhaupt eine Ausbildung machen, wenn in 20 Jahren alles für jeden von uns, die eigentlich das Leben in einer irrsinnigen Hitze, wo man muss wohnen, nicht mehr möglich ist. Das macht mir Sorgen und ich finde, wir dürfen die Jungen nicht verlieren und wir müssen nicht zulassen und nicht nur sie verurteilen und in die Kiste stecken, wie jetzt in der letzten Zeit in Deutschland passiert ist. Mhm. Ich sage jetzt schon, der Rechtsstaat ist mir ein grosses Anliegen, oder? Aber und ich würde dann allenfalls darüber reden, finden wir nicht jetzt eine bessere Art zum, oder nicht besser, das dann nicht schon urteilen, oder nochmal eine andere, weil wenn wir alle Autofahrer gegen uns aufbringen, dann nachher ist das vielleicht auch nicht klug. Aber ich sage nicht, was wahr ist. Vielleicht, wir werden vielleicht in 10 Jahren zurückschauen und sagen, wow, das sind mutige Widerstandskämpferinnen und Kämpfer gewesen. Wie auf Hitler-Deutschland oder sowas, wo die Leute wirklich, wenige Leute etwas gemacht haben.
Du hast Deutschland angesprochen, da gibt es ja auch so ein bisschen Debatten. Die letzte Generation sucht durchaus auch ein bisschen die Nähe zu der Kirche. Hast du einen Tipp an die Kirche? Sollen sie die Türen auftun oder sich eben auch abgrenzen im Sinne von, eben wir verstehen zwar das Anliegen, aber wir gewichten den Rechtsstaat doch noch ein bisschen höher und sind skeptisch gegenüber dieser Art von Konfrontation?
Also, ich glaube, die Kirche kann jetzt nicht einfach sagen, es ist wunderbar, was ihr macht und wir machen mit. Ja, für das sind wir eingebunden. Wir sind das Gegenüber vom Staat. Wir sind eingebunden in einen Rechtsstaat und wir sind nicht 18-Jährige, die zu allem entschlossen sind, ihre Zukunft zu retten. Aber es ging darum, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten und sie zu fragen, was beschäftigt euch, wieso, was macht ihr und wieso. Und ich finde, das ist in den Medien sowieso viel zu wenig gedreht. Man redet über sie oder man ist wütig oder sowas, aber selten mal, außer die wenigen Protagonisten, aber es sind ja viel mehr, selten mal wirklich, dass die können sagen, wieso sie es machen und was ihr Anliegen ist und was der Inhalt ist, ja, sondern einfach, die stören, die müssen weg, die müssen wir strafen, da muss der Rechtsstaat mit aller Härte durchgreifen. Oder auch nicht, es gibt ja unterschiedliche Rechtsurteile, wo in der Schweiz jetzt, wo sie haben können Ping-Pong spielen in einer Bank, was vielleicht bald nicht mehr gibt und jetzt sind sie freigesprochen worden. Ja, also wir müssen noch schauen. Ja. Aber die Rechtsfragen, die werden sehr, ich habe eine Tochter, die Juristin wird und die sind sehr spannend und sie hat auch im Sinn, sich der Klimafrage, also der juristischen Klimafrage zu widmen. Es ist aber eigentlich ein Armutszeugnis, weil die Juristerei sagt, wir sind sehr langsam. Wir haben lange Prozesse, bis wir mal können, irgendetwas entscheiden. Und eigentlich sind es politische Entscheide, die gefällt werden müssen. Und wir kommen nur als in letzter Instanz zum Zug.
Also ich finde es ja noch recht interessant eigentlich, dass sich die letzte Generation ausgerechnet die Kirche auch so ausgesucht hat als Partnerin, sage ich mal in Anführungszeichen. Also die haben ja eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, Zusammenarbeit mit den Kirchen. Es gab auch Pressekonferenzen in der Kirche in Berlin kürzlich. Überrascht dich das oder?
Nein, also Kirche hat natürlich, oder die christliche Tradition hat immer die, nehmen wir es jetzt mal so, die subversive Seite hatte, also das Widerstandsrecht hatte, gegen den Staat, wenn aus ihrer Sicht, oder wenn Christen das Gefühl haben, aus ihrer Sicht, es passiert fundamental etwas Falsches, dann haben sie sich wie die alttestamentlichen Propheten, wie ein Amos, sind sie zum König gezogen. Es waren natürlich politisch ganz andere Verhältnisse gewesen, aber sie sind zum König gezogen und haben ihm ihre Wahrheit ins Gesicht geworfen und der ist natürlich jähzornig geworden und hat die wollen vernichten und die haben dem können widerstehen und jetzt hat man die als Prophetenbücher und das gilt als heilige Schrift und also Geschichte hat geurteilt über das, dass da etwas drinsteckt und der Einzelne hat eine unglaubliche Verantwortung und aber auch die Kraft von Gemeinschaften, also wo zwei oder drei zusammen sind, kann man was machen und da lebt Christus unter uns. Also wenn junge Menschen kann das Hoffnung geben und ich oder soll das Hoffnung geben und ich finde, uns der Kirche kann nichts Besseres passieren, als dass wir junge Menschen ansprechen und sagen, wir hören eure Anliegen und was sind sie und was haben wir gemacht? Also, ja, sagt uns, wie empfindet ihr? Wir haben das Gefühl, wir haben wahnsinnig viel Tolles aufgebaut. Stimmt das aus eurer Sicht? Oder, ja, also wenn wir auf sie hören.
Aber tun wir jetzt da nicht ein bisschen, weiss nicht, romantisieren, etwas verharmlosen? Ich glaube, es gibt ja einen entscheidenden Unterschied jetzt zwischen den Widerstandsbewegungen, die du in der Geschichte kurz angesprochen hast, und den Zuständen, die wir jetzt haben. Eben, wir haben einen demokratischen Rechtsstaat. Und ich glaube, dort ist ein Unterschied, ob ich mich als Widerstandskämpfer betitle und mich irgendwo anklebe und einen Stau verursache. Oder das, was du angesprochen hast, ob ich in einer Diktatur, in einem Regime, wo sie ja heute noch genug gibt, wo es mutige Dissidentinnen und Dissidenten gibt, die aufstehen, durchaus auch mit christlichem Hintergrund, wenn man an China denkt. Also ich finde es schon einen entscheidenden Unterschied, ob man Widerstand leistet in einer Diktatur oder auf diese Art in einer Demokratie. Weil eigentlich lebt die Demokratie ja tatsächlich, wie altmodisch das tönt vom Diskurs, vom Überzeugen. Und wer entscheidet dann in einer Demokratie, welches die knallharten Kernfragen sind, wo ich eben dann nicht mehr den demokratischen Weg beschreite, sondern mich irgendwie mit illegalen Aktionen irgendwo anklebe oder anhänke oder was auch immer. Jemand anderes sieht dann vielleicht nicht die Ökologie oder die Klimafrage als die entscheidende Frage, sondern irgendeine andere Frage. Also wenn man ja den Widerstand dann auf diese Art legitimiert, laufen wir doch in der Demokratie auch in eine Falle rein, dass Demokratie nicht möglich ist. Weil Demokratie ist nur dann möglich, wenn ich den Weg akzeptiere, dass ich halt muss mich mit der anderen Meinung auseinandersetzen, dass ich muss Kompromiss suchen. Auch das Klimagesetz, wo wir darüber abstimmen, den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, ist ein so ein Kompromiss. Und jetzt gibt es einen Abstimmungskampf, wo man könnte darüber reden, ist das der richtige Weg oder nicht. Und wenn man diesen Prozess verlässt, dann ist doch irgendwie auch Demokratie nicht möglich.
Ja, aber ich glaube, diese Frage müsstest du mit den Vertretern der Klimajugend oder von der letzten Generation diskutieren.
Ja, aber Nein, das ist klar. Aber ich
sondern, für mich ist klar, der Rechtsstaat ist etwas wahnsinnig, eine unglaubliche zivilisatorische Errungenschaft. Ja. Mhm. Aber wir müssen es jeder Generation wieder klar machen, was die Wege sind. Und ich finde, wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, zu sagen, wieso sie das Gefühl haben, das reicht nicht. Ja? Mhm. Also wenn ich ihnen zulasse, dann sagen sie, der Rechtsstaat versagt, er ist viel zu langsam und unsere Zukunft geht kaputt. Mhm. Und da haben sie recht und da haben sie nicht recht. Oder? Also der Rechtsstaat hat die letzten 30 Jahre tatsächlich das Thema verschlafen. Und vielleicht jetzt nicht einmal so der Rechtsstaat, sondern die Politik hat das Thema die letzten 30, 40 Jahre verschlafen. Und was die Fridays for Future und vielleicht jetzt sogar die Klimakleber anbringen, ist, wenn meine Hoffnungen sich bewahrheiten, eine unglaubliche Revolution. Also, dass wir das anbringen, 2050 klimaneutral zu sein, wenn wir das anbringen, das wäre super und ist meiner Ansicht nach ohne so Personen wie Greta oder Fridays ohne die total störenden und illegalen Aktionen und nicht zu rechtfertigen Aktionen, aber wäre sie nicht möglich gewesen. Ja. Mhm. Und letztlich ist eine juristische Frage, das ist bis vor das deutsche Bundesverfassungsgericht gegangen. Das hat festgestellt, Klimaziele werden nicht eingehalten von der deutschen Regierung und das ist Unrecht und sie muss nachbessern. Und das ist jetzt die höchste juristische Instanz in Deutschland und ein bemerkenswertes Urteil, wo die Rechtsprechung sich erst entwickelt. Die Rechtsprechung ist ja nicht so wie eine Bibel in Fels gemeißelt, sondern ich muss immer wieder auf neue Fragen reagieren. Ist jetzt Biotechnologie erlaubt oder was ist mit der Zeugung von Kindern etc.? Und sie muss jetzt da auch in Bezug auf Klimafragen und Widerstandsfragen einen Weg finden. Mhm. Aber ich bin mein Leben lang, es hat schon mehrere Phasen gegeben, zum Beispiel mein Einsatz für Asylbewerber und Bewerberinnen, auch dort bin ich nicht für illegale Aktionen gewesen. Ich habe zwar mit einem Pfarrer mitgemacht, der Peter Walls, der das dann verwirklicht hat in seiner Gemeinde und ich habe viel mit ihm diskutiert und gesagt, du, das finde ich nicht richtig. Ja, ja.
Du hast jetzt das Netto-Null-Ziel angesprochen der Schweiz, also 2050. Aber die Schöpfungsinitiative, die ist ja ambitionierter. Also die Idee wäre, dass Kirchgebäude bis 2035 auf Netto-Null wären. Warum? Also glaubst du, ist das realistisch? Kann die Kirche das schaffen?
Ja, wir haben es natürlich auch ein bisschen abgeklärt, wir haben jetzt nicht das Geld gehabt für die Studie, aber abgeklärt. Die Kirche hat es einfacher, weil sie hat nicht ein Militär oder Firmen wie Holcim, die als Zementfabrik unglaublich viel produziert, sondern Kiel im Kanton Zürich hat relativ viele verschiedene Sachen. Mhm. Oder?
Also sie, aber auch viele Kirchgebäude, die schlecht isoliert sind, genau, und so weiter. Also man kann ja eigentlich sagen, so von der Bausubstanz her ist es sehr durchwachsen.
Ja, ist das sehr durchwachsen. Und wie du, Felix, am Anfang gesagt hast, ich habe schon mehrere Initiativen in der Kirche lanciert, dass die Gebäude, dass die renoviert werden und besser gemacht werden, immer ohne Ergebnis. Ja, ist ja immer abgeschmettert.
Das ist interessant, oder? Weil also man merkt auch beim grünen Gückel, da ist ja immer so eine gewisse Distanz. Also die Kirchgemeinden machen es nicht so mega gerne.
Es kostet, es ist arbeitsintensiv und das interessiert sie nicht.
Ja, und du hast jetzt den grünen Gügel auch noch als lahm, glaube ich, bezeichnet.
Ich würde das nach wie vor sagen. Es ist einfach ein Netzlabel, wo man sich auf den Hut stecken kann, aber das nichts bedeutet. Und das Netto-Null-Ziel ist, ja, ich weiss gar nicht, vor wie vielen Jahren und Monaten, so wie über Nacht gekommen. Und der Gedanke, also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern irgendwo, aber sehr guter Mist. Und der Gedanke, dass es verbindliche Ziele braucht, ein verbindliches Endziel und dann einen Zwischenschritt, der ist das einzig Richtige.
Du musst es mal erklären. Was heisst Netto-Null?
Also Netto Null heisst, so wie ich das verstanden habe, dass die Emissionen, wenn man mal muss berechnen, wo finden sie überhaupt statt und wie viel ist das in jeder Gemeinde oder im gesamtlichen Dienst oder wo auch immer. Und dann das Plus Minus auf Null bringen. Ja. Und in unserer Initiative ist es nötig, also wir sagen, es kann kompensiert werden. Über das haben wir lange diskutiert. Wir haben also dann vor allem ich, der immer in einem Pfarrhaus gewohnt habe, gesagt, ja, das sind historische Bauten und da ist es vielleicht aus denkmalschützerischen Gründen gar nicht möglich, das jetzt netto null anzubringen. Also man kann kompensieren, aber in der Schweiz. Und das haben wir gemacht, weil sich ja in den letzten Monaten erst gezeigt hat, wie viele schräge Labels da rum sind, die überhaupt nicht Klimaziele erreichen und dass das mehr einem Ablasshandel gleicht als etwas Sinnvollem.
Mhm. Ja. Wie erklärst du dir das, dass man in der Kirche dann auch, also die Initiativen, die du gemacht hast, die dann da nicht so gefruchtet haben, weil die Leute gesagt haben, oh nee, lieber doch nicht oder wir haben eigentlich kein großes Interesse. Wie erklärst du dir das, dass die Kirche oder die Mitarbeiter der Kirche da zum Teil so zurückhaltend sind, ablehnend?
Also vielleicht zum einen, dass Kirchenpflege halt ein Milizgremium darstellen. Das ist für sie anstrengend, Kirchengemeindehäuser oder was auch immer zu renovieren. Wobei, das ist nur ein Gesichtspunkt. Ich war bei mehreren Renovationen dabei gewesen, zum Beispiel in meiner Kirchengemeinde Erlenbach. Und dort habe ich erlebt, wie am Anfang die Ideen oder wahrscheinlich sind es sogar von mir aus sogar Forderungen gewesen, ja, das machen wir. Und dann ist es aber darum gegangen, dass es mehr Kosten gibt und dass sie wollten, damals Biogas müssten, installieren anstatt normales Gas und dass das auch mehr Kosten sind. Und das ist immer an dem gescheitert. Ja. Es ist daran gescheitert, dass es kein verbindliches Ziel gibt. Und deshalb auch die Initiative. Gott sei Dank ist unsere Kirche demokratisch organisiert und das ist ein super Geschenk, oder? Also falls uns gelingt, die Unterschriften zusammenzubringen und dann kommt ja erst der Abstimmungskampf, oder? Falls uns gelingt, die Initiative anzunehmen, dann ist die Diskussion mal weg. Dann muss einfach jede Kirchengemeinde muss da dran gehen und kann nicht sagen, oh nein, jetzt in den nächsten 4 Jahren können wir das nicht und sondern es gehört einfach dazu.
Jetzt sind wir in der Kirche nicht unbedingt mit den ganz hohen Wahlbeteiligungen gesegnet. Auch Wahlkampf innerhalb von der Kirche oder Abstimmungskampf innerhalb von der Kirche, was heisst das? Also hast du das Gefühl, ihr seid da so aufgestellt, dass ihr es schafft, die ganze Mobilisierung? Dann braucht es ja auch, eben, wenn es kein Zufallsmeer soll sein, dann muss man das ja recht bekannt machen unter den Leuten, dass die wissen, um was das geht. Das ist mir noch eine rechte Aufgabe, die wir euch da geschultert haben.
Ich glaube schon. Also, Jetzt haben wir ja am 18. Juni die Initiative, wo wir als Staatsbürger darüber abstimmen. Und noch bevor der Abstimmungskampf losgegangen ist, habe ich gedacht, ja, da sind 60 oder 70% der Leute dafür und das werden wir locker. Also ich habe es nicht so locker genommen, wie Sie jetzt sagen, aber einfach, das wird schon gehen und so.
Das ist so der Kompromiss und Gegenvorschlag
schön
schweizerisch.
Schön schweizerisch. Und jetzt geht die Abstimmungskampagne erst so richtig los und die Leute kommen mit ihren Argumenten und das ist hart. Ja, also das ist hart. Und ich schaue natürlich mit Spannung drauf, wie das am 18. Juni wird ausgehen. Und wir lassen nicht kommen. Also wenn jetzt die abgelehnt wird, wieder nach dem CO2-Gesetz. Das hätte ich jetzt besser gefunden, gell? Aber so ist Demokratie. Ja. Wenn jetzt die abgelehnt wird, dann müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Aber ich hoffe darauf, dass die Lebenswelt der Reformierten viel Grüne oder Grünwähler, aber grün-liberal gesinnte, also sowohl freiheitliche Werte wie liberale Werte, wo denen Zukunft wichtig ist und Ökologie wichtig ist und wo bereit sind, auch etwas einzusetzen. Also, dass wir so Leute haben, die in unserer Kirche tätig sind. Und das ist auch meine Hoffnung, also, dass wir damit wieder Leute erreichen, dass sie sehen, die Kirche macht etwas wir müssen uns einsetzen, dass da allenfalls etwas geht. Und meine zweite Hoffnung ist auch, dass wir den Jungen sagen können, hey, ja, das ist uns nicht einfach gleichgültig als Kirche, sondern wir wollen uns da dran halten. Ja, wir geben uns sogar noch ein bisschen ehrgeizigere Ziele als der Staat, weil wir ein bisschen einen beschränkteren Fokus haben und viele Bereiche machen nicht wir, sondern der Staat. Ja, aber wir wollen uns vor dem nicht drücken.
Mhm. Aber ist eben der Titel Schöpfungsinitiative nicht auch ein bisschen hochgegriffen, wenn man dann schaut, was drinsteckt? Eben die Kirche gehen bei euch bis 2035 auf Netto Null. Das wird die Schöpfung ja kaum irgendwie gross beeinflussen oder retten oder was auch immer. Und wenn ich jetzt dir gerade am Schluss ein bisschen zugelassen habe, ist es auch ein bisschen eine Image-Kampagne. Also, dass man zeigt, ja, die Kirche geht voran, aber auf die Schöpfung und auf die Klimafrage wird das ja ein minimalsten Einfluss haben, oder? Ob jetzt die Landeskirche Zürich 2035 oder erst 2050 ihre Gebäude auf Netto Null hat.
Also, es kommt darauf an, was du als Image-Kampagne verstehst. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Kirche geht voran. Nein, das finde ich überheblich und stimmt einfach nicht. Sondern ihr habt das Thema leider sträflich vernachlässigt. Es ist zumindest in der DNA von uns als Christen, dass wir Sorge tragen für die Schöpfung. Und das Argument, es ist ja nur ganz wenig und das sagt dann jeder und dann machen wir gar nichts. Mhm. Das ist ein Totschlagargument. Es muss einfach jede Organisation, jeder Grossverteiler, jede Zementfabrik, jeder wie BASF in Deutschland, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, auch der Staat mit seinen Hunderttausenden von Büros und alles Mögliche. Und die Schweiz kann nicht sagen, also das sind wir jetzt durch die Abstimmung vom 18. Juni, wir können nicht sagen, ja, das ist so ein kleiner Beitrag, lassen wir doch das so sein. Es ist einfach gesamt, es ist global gesehen, versteht das niemand, ja, es versteht das gar niemand. Und etwas Ähnliches ist bei uns, bei den Kirchen, wenn wir uns dem verschliessen und das nicht machen, dann nachher versteht das niemand. Ja, also dann nachher fallen wir noch mehr ist abseits und
so ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ein Glaubwürdigkeitsproblem. Oder? Du sagst es, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dass das hoffentlich auch ein Image oder ich sage es jetzt positiv, der Glaubwürdigkeit von der Kirche nützt, das hoffe ich, weil ich finde die Kirche sowas Tolles, gell? Und, und im Rahmen von der verschiedenen Konfessionen und Religionen dermassen gut positioniert mit den demokratischen Mitteln, ja, das, und der Gleichberechtigung von der Frauen und allem, ja, dass ich sie möchte, so stark wie möglich sehe.
Also was mich noch echt verwundert hat, ist, dass ihr ja, euch geht es ja nicht nur um das Netto-Null-Ziel, sondern Ziel wäre auch, so hast du das meiner Kollegin auch gesagt in dem Artikel, dass die Kirche den Menschen auch beim Verzichten spirituell unterstützt. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Fällt mir jetzt echt schwer, weil der persönliche Verzicht, das ist ja auch immer das, wo es dann oft hapert, so im Privatleben. Das merkt man ja, kennt man von sich, oder? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, Felix. Genau, also ja, wie kann das aussehen?
Ja, also das ist ganz ein tolles Thema, aber auch ein schwieriges Thema. Mhm. Und zuerst ist mir vielleicht mal wichtig zu sagen, also die Bemühungen von einer Gemeinschaft, von uns als Kirche oder von einem Staat, jetzt also der Schweiz, die sind an erster Stelle. Ja. Mhm. Das war ein riesiges Manko von den letzten 30 Jahren. Man kann auch nachweisen, dass das von Ölfirmen wie BP etc. gefördert worden ist. Man hat einen persönlichen CO2-Rechner finanziert und, oder mitfinanziert und herausgegeben, wo jeder kann, nachrechnen kann, wie viel er in der Schuld steht. Ich habe jetzt da Anführungszeichen gesetzt, ja. Und das produziert bestens ein schlechtes Gewissen. Also ich nehme an, wir alle schaffen das nicht aus dem. Und, aber auch Hilflosigkeitsgefühl und sogar Verzweiflung, dass das nicht geht. Und das ist in der destruktive, das sind in der Teufelskreis, ja.
Was heisst ja das mit dem Fußabdruck und so?
Also ich finde den Fußabdruck gut, dass den mache auch nicht, den schaue ich an mit den Konformanten und alles. Mhm, aber er muss dringend begleitet werden mit gemeinschaftlichen Aktionen, wo eine Gemeinschaft oder jetzt so eine Kirche sagt, ja, das schultern wir. So machen wir das in jeder Gemeinde, in jeder Kirche, überall. Ja, das ist uns wichtig. Wir lassen die Zukunft nicht in den Stich. Aber das andere ist natürlich auch klar, und das ist der Elefant im Zimmer, dass es einen Wandel, ich sage jetzt das positiv, einen Wandel von uns allen braucht. Mhm. Und wir haben es beim Formulieren von der Unterlage gesehen. Ich habe zuerst von Umkehr, ich habe die Textalt entworfen, ich habe zuerst von Umkehr geredet und da haben mir die Jüngeren gesagt, fahr ab mit dieser Sprache, das ist alles, das geht nicht. Dann haben wir es Wandel genannt und ich finde das immer noch richtig.
Aber oder? Darf ich noch schnell? Also, ja? Also eigentlich, wenn ich dir jetzt zulasse, ist einfach Wandel ein schönes Wort für Verzicht. Das ist einfach so ein bisschen PR-Sprache, oder? Wandel tönt irgendwie so nach, ja, Wandel finde ich eh toll, wir sind sowieso in einer Welt, wo sich alle ein bisschen wandeln müssen, aber am Schluss geht es um Verzicht, es geht nicht um Wandel.
Also, jetzt bei dieser Abstimmung vor zwei Jahren mit dem CO2-Gesetz, das ist ja vermutlich bachab gegangen, weil zu viele Leute gesagt haben, nein, wir möchten weiter fliegen. Mhm. Es gibt sicher noch andere Gründe, oder? Mhm. Und ob es jetzt da um Verzicht geht, haben wir dann ein Anrecht, jetzt aus christlicher Sicht einfach zu sagen, ich will meine, ich weiss jetzt nicht, wie viele Flugkilometer jeder Mensch oder in der Schweiz, wir sind die am weitesten fliegen, haben wir das Recht auf Flugkilometer? Also können wir einfach sagen, ist uns doch piepegal? Ich glaube nicht. Aber ja. Ich glaube, dass wir von der Kirche her können zeigen, dass es einen ganz anderen Lebensstil gibt. Jesus redet vom Leben in Fülle. Aber das heisst definitiv nicht ein Leben mit einem weiten Flug im Jahr und einem kleinen Flug in einem Luxushotel und ein riesiges Auto und zwei Häuser und alles das. Das heisst überhaupt nicht. Jesus war arm und war unterwegs von Ort zu Ort und hat nichts hinterlassen als vielleicht einen Mantel und Sandalen.
Er hat aber auch ein bisschen in einer anderen Zeit gelebt, oder? Ist jetzt ein bisschen schwierig. Also er hätte ja auch nicht das Flugzeug nehmen können. Also ist jetzt ja ein bisschen...
Ja, aber Gott sei Dank hat er in einer anderen Zeit gelebt, weil das kann uns... Was hat er denn gemeint mit Leben in Fülle? Die heutige Konsumgesellschaft? Ganz sicher nicht.
Nein,
ganz
das ist klar.
Die heutige Konsumgesellschaft, die die Welt zerstört, ganz sicher nicht. Ich bin überzeugt, Jesus hätte rigoros Kritik an uns allen gemacht, die aller Menschenliebe. Ja.
Also ich bin jetzt, ich will mich jetzt nicht so als Vertreterin des Konsums irgendwie positionieren, aber wenn ich so um mich rumschaue, also die Leute fliegen überall hin, so wie früher auch. Also ich finde es recht bemerkenswert, dass man eigentlich auch in den Kreisen, in denen ich verkehre, ja, sich ja immer so kritisch gibt, aber im Endeffekt so alle Ferien irgendwie wieder ins Flugzeug steigt,
ja.
Oder?
Ja, und es gehört schon fast zu einem Menschenrecht, dass man das, ja, eine Familie mit zwei Kindern, dass sie das kann machen.
Es ist schon irgendwie so.
Das ist komisch, oder? Jedenfalls.
Ja, aber eben, da muss man ja vielleicht einfach Klartext reden und sagen, hey, ihr müsst verzichten, weil sonst langt es langt jetzt schon nicht mehr für alle. Also muss man doch verzichten. Und ich finde, hinter dem Wort Wandel steckt dann so etwas Beschönigendes, wo wieder glatt sticht. Es ist ja so, wir müssen, es wird nicht einfach. Und es ist nicht einfach easy, ein bisschen Wandel langt nicht. Es braucht doch Verzicht. Und warum? Und da frage ich mich eben, warum hat ausgerechnet eine Chile, oder ich sage jetzt da die Schöpfungsinitiative, Initiantinnen und Initianten, Angst vor Begriffen, die vielleicht ein bisschen vor den Kopf stossen und sagen, hey, eben Propheten und Prophetinnen hätten ja keine Angst gehabt, um zu sagen, verzichtet.
Ja.
Die haben ja ziemlich Klartext
gesprochen. Ja, aber das ist jetzt, wir sind jetzt nicht die als Initianten, die den Chile das alles vorschreiben können, sondern für das hat es allenfalls Leute in den Kirchengemeinden. Für das hat's, wir haben Erwachsenenbildung, wir haben Fest, wir haben Feiern, wir haben unzählige Anlässe von Bildung über Kinder, die wir schulen etc., wo wir über diese Themen können reden und müssen reden. Ja? Aber selbstverständlich, es braucht Menschen, die in der Kirche arbeiten, die für das brennen und einstehen und sagen, ja, werden da die Umkehr nicht nötig und werden das nicht sinnvoll, wird unser Profil nicht geschärft und fällt nicht Unwichtiges weg, wenn wir da nicht müssen, lang vor dem Gotthard stehen, weil wir jetzt unbedingt mit dem Auto runterwenden und ja, oder all diese Themen, die müssen wir ja als Gemeinschaft bewältigen. Ja, und wir müssen jeden einzelnen Mensch, jeden einzelnen, müssen wir dafür gewinnen und mit ihm reden oder und seine Argumente anschauen oder hören oder seine Ängste. Oh ja, dann, aber was dann hocke ich da? Also jetzt ist interessant, dass man so beim Fliegen landet, oder? Dann hocke ich in der Schweiz und jetzt die schönen Strände und alles. Aber dann müssen wir darüber ringen, was heisst das und wie kann man unterwegs sein. Und, ja, wie
ich stelle einfach ein großes Fragezeichen dahinter, ob das möglich ist, dass die Kirche das leisten kann. Und ich frage mich, also ich habe den Eindruck, es braucht einfach am Ende die Politik. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum jeder mit so einem SUV rumfährt. Ich finde das total daneben. Also ich verstehe nicht, warum diese Autos überhaupt zugelassen sind, ehrlich gesagt. Das sind so Dinge, wo ich dann das Gefühl habe, das würde vielleicht mehr bringen am Ende. Ich glaube einfach, dass der Mensch nicht zum Verzichten scheinbar gemacht ist, also wenn ich um mich rumschaue.
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Aber deine Hoffnung ist jetzt eigentlich auch illusorisch, weil die Politik gibt es erst, weil wir sind eine Demokratie, weil wir sie gemeinsam beschliessen. Das also ist so, ja. Stehst du vor dem genau gleichen Problem, dass du musst die Leute gewinnen. Mhm. Ja? Also, wir haben ja auch, wann ist das gewesen? Ich habe es jetzt wieder vergessen, die SUV Initiative kann irgendeinem, aber da müssen wir die Leute dafür begeistern. Und ich finde, unsere Sucht, jetzt habe ich es schon genannt, ich finde das eher eine Sucht nach fossilen Treibstoff als wirklich ein kluger Gebrauch. Und von einer Sucht loszukommen, so ist schwer. Und das finde ich schon das Argument, das stimmt von dir. Es soll, also wir sollen jetzt nicht nur mit als alttestamentliche Propheten im Herren ein Bussgewand umeinander und sagen, die Welt geht unter, bessert euch. Das würde gar nichts nützen, oder? Sonst würde man das vielleicht schon machen, sondern es ist ein lustiger Theatereffekt. Ja. Aber es braucht Diskussion darüber, was macht uns zu tiefst satt, was ist Glauben, was ist was sind unsere Lebensziele und ist wirklich das Materielle das Einzige, was so wichtig ist. Und das sind zutiefst christliche Anliegen, die damit ob sie kommen und uns hoffentlich helfen, unsere Sucht zu überwinden. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann nachher sieht es düster aus.
Also es gibt ja auch Leute, die sagen, der Verzicht müsste so weit gehen, dass man sagt, man verzichtet, eigene Kinder zu haben, weil Kinder ja auch den CO2-Fußabdruck wieder massiv nach oben schrauben, weil die Bevölkerung eh schon zu groß ist. Was würdest du denen sagen, so als Pfarrerin?
Also, da finde ich jetzt, da bin ich völlig dagegen. Das finde ich eine bierweiche Diskussion. Also, ich habe drei Kinder, vielleicht ist nur schon dort. Also, jede Frau oder jedes Paar kann selber wählen, ob sie Kind möchte oder nicht. Aber es kommt doch darauf an, wie wir unsere Kinder erziehen, was wir für einen Lebensstil pflegen. Also ich zum Beispiel, ich habe das letztens so ein bisschen provokativ gesagt. Ich habe versucht, CO2-neutrale Kinder aufzuziehen. Das klingt. Also wenn wir netto null 2035 für unsere Kinder haben können, dann können wir netto null bei unseren Kindern haben. Mm. Und das würde unglaublich viel Beruhigung drin hineinbringen. Eine Bewegung, also jetzt sind wir bei einem neuen Thema, aber eine Bewegung von Frauen und Männern, von Müttern und Vätern, die sagen, wir stärken uns gemeinschaftlich, weil also ich habe meine Kinder in Erlenbach, an einem sehr reichen Ort, wo unglaublich viel Druck von außen war. Und sie waren immer die Aussenseiter durch mein blödes Klimaengagement. Und, ich habe es noch halt einfach nicht erspart. Oder? Aber sie haben, ja. Aber wo das cool wird und lässig wird, wir sind am vordersten Stelle und wir machen die Ferien im Tessin und wir gehen mit dem Zug hin und wir sind sogar mit dem Zug Skifahren, also mit drei Kindern, geht, man kann es schicken und es gibt eine wunderbare Leichtigkeit. Ja, das ist auch das, wo sie nennen sich Minimalisten, die einfach mit wenig auskommen. Also, das ist jetzt nicht mein Ziel, oder? Also, die wollen in meiner Gemeinde hat es Zotti gehabt, die wollen nur noch 100 Gegenstände.
Ja. Ah ja.
Und glatte Leute, also die sind natürlich in Erlenbach auch spannend. Exoten gewesen, ja, aber die ziehen dann mit ihrem Handy, wo sie alles bestellen, also mit dem kann man ja so viel machen, oder? Sie machen die Ferien und sind unterwegs und zeigen, ein anderes Leben ist nötig. Und ich glaube, all die Initiativen, all die Lebensentwürfe, oder die Leute, die jetzt in Tiny Häusern wohnen, etc. Ich finde jetzt auch nicht, dass das die Lösung ist, weil die brauchen viel Platz. Aber wir sind jetzt noch in der Phase, wo ganz vieles Verschiedene ausprobiert werden. Und so wird es dann vielleicht zu einem langen Ganzen, zu einem grossen Ganzen. Und vielleicht kommen wir auch dazu, das finde ich jetzt eine grosse Ungerechtigkeit, oder? Dass ein paar Menschen mit Privatjets Tausende oder Zehntausende Tonnen CO2 rauslassen und sie müssen keine Steuern dafür zahlen. Ja. Und das ist einfach skandalös.
Ich finde eben, dass man dann auch so diese Ohnmacht empfindet, also man überlegt sich selber, okay, nehme ich jetzt das Plastiksäckchen bei der Mikro, oder nehme ich das andere mit, oder? Und dann sieht man die anderen, die dann da durch die Welt jetten.
Aber das ist ja, glaube ich, genau die Diskrepanz, findet man, da sind wir ja jetzt schon ein paar Mal gelandet. Also, es gibt einen Teil an Sachen, die man Politik braucht, und wo es tatsächlich gesetzliche Grundlagen braucht, und die Demokratie eben, braucht es dann gleich zuerst Überzeugung. Und das andere ist das Persönliche. Und das schließt einander ja nicht aus.
Ja.
Und eben, der beste Fall ist, wenn, so wie du beschrieben hast, jetzt, wenn einem der sogenannte Verzicht oder von mir aus Wandel dann auch noch irgendwie merkt, dass einem der besser tut, dann ist er umso besser. Mhm. Wir haben bei der letzten Generation haben wir angefangen und so ein bisschen bei dieser Endzeitstimmung. Jetzt, wenn ich dir zugelassen habe, hat es schon so ein bisschen Hoffnungsschimmer aufgeleuchtet. Vielleicht noch ein bisschen präziser gefragt, was macht dir denn Hoffnung angesichts von dieser drohenden Klimakatastrophe?
Die Themen beschäftigen mich, ich rechne jetzt gerade mal schon, also so mit 16, natürlich sind dort noch also seit 50 Jahren. Und ich bin auch oft verzweifelt gewesen, muss ich sagen. Hoffnung macht mir Hoffnung, wo ich zum ersten Mal gelesen habe in der Zeitung. Ich habe das Gefühl, das kümmert niemand. Es kümmert einige, also es hat unglaubliche Wissenschaftler etc. Aus meiner Sicht ist Prophetie übergegangen zur Wissenschaft und ist noch besser geworden. Also die haben harte Fakten. Ja. Aber die Verlockungen vom Konsum oder man könnte sagen von den Fleischtöpfen Ägyptens sind halt riesig. Ja. Und wir haben uns in den letzten 30 Jahren oder kannst auch 50 Jahren nehmen, haben wir uns definitiv in die falsche Richtung entwickelt. Und wir hätten es können wissen. Ja. Aber jetzt zurückblicken, das können wir dann schon mal, oder? Aber jetzt zurückblicken und das beklagen oder anschuldigen oder, bringt jetzt auch nicht weiter, sondern Hoffnung macht mir so Menschen wie die Greta, die da vor dem Reichstag sitzt mit ihrem Schild und anfängt, wieder alle Hoffnung, einfach stur und wie junge Menschen noch sein können, irgendwie. Also ich meine jetzt nicht, dass sie stur ist, aber es wirkt ja so, oder? Und unbeirrt und ja, Hoffnung hat mir die Demonstrationen gemacht, wo so viele Menschen wie noch nie auf die Straße gegangen sind. Und dann, es ist halt eine schnell lebende Zeit, dann haben die das nicht mehr angebracht, dann gemerkt, nein, das gehen wir nicht mehr, also das können wir, es ist eine andere Zeit, jetzt machen wir das mit dem Kleben und Museen und sowas, ja. Und was kommt das nächstes, oder? Also es erinnert mich wie an Zeichenhandlungen, wo ein Jeremias, das ist ein alttestamentlicher Prophet, ein Joch mit einem Joch durch die Straße zieht und zu zeigen, hey, wenn wir uns jetzt nicht das Zeichen von der Gegenwart öffnen, dann nachher werden wir alle unter einem Joch von einer fremden Macht stehen. Ja, also ein unglaublich starkes Symbol. Und was für Zeichen, deshalb sind für mich die Klimakleber so, haben so was für Zeichenhandlungen. Ich tue sie nicht beurteilen, oder? Aber all die Bewegungen, auch was jetzt geht, also dass so eine Gletscherinitiative, die dermassen illusorisch war, wo ich für die Unterschriften gesammelt habe, wo jetzt plötzlich vielleicht angenommen wird, oder? Und Umfragen, die sagen, so und so viel, also die Lügner von der Klimakatastrophe sind viel weniger geworden. Ja. Sie kommen zwar jetzt aus meiner Sicht aus den Löchern und sind mal müssen schauen, von wem die da das Geld beziehen. Das nimmt mich Wunder. Ja. Also in Amerika sind da die Finanzströme relativ klar, oder? Also Fossillobby ist nicht untätig und hat alles Mögliche an Köcher im Pfeil, um ihre Arbeit weiterzuführen. Aber Hoffnung machen wir Menschen oder jetzt so ein Gespräch, dass wir über das reden können. Oder auch wenn wir die Abstimmung verlieren wenn wir die Initiative einreichen können, Hoffnung machen wir die Gespräche, die dann stattfinden. Ich stelle mir vor, dass jede Kirchengemeinde, ich finde, das müsste es, jede Kirchengemeinde eine Veranstaltung macht, hey, Schöpfungsinitiative, dafür und dagegen, und ruhig kontradiktorisch, und das soll alles auf den Tisch kommen, weil nur unseren Wohlstand opfern für nichts, das kann es auch nicht sein, oder? Also, zurück in die Steinzeit, wenn das unsere Ängste sind, und die habe ich manchmal auch, oder? Also, die Fossilen schenken uns so viel gutes Leben. Also wie machen wir das gut ohne Hunger und ohne all die negativen, schrecklichen Begleiterscheinungen. Über das müssen wir reden und hart diskutieren und nachdenken und Finanzströme offenlegen und schauen, wo, also jetzt gerade mit dem Flugbenzin, wo sind die wirklichen Verursacher, und wo tun wir mit dem Plastiksäckli oder mit dem Aludeckli nur eine Symbolpolitik machen, wo wir nachher das Gefühl haben, oh, jetzt ist es gut. Ja. Das kommt alles erst und das macht mir Hoffnung. Und Hoffnung macht mir auch, dass wir mit dem Evangelium eine Botschaft haben, die uns Menschen ermöglicht, Umkehr ermöglicht, wenn wir bereit sind, uns auf das einzulassen. Ja. Also ich scheue mich nicht vor dem Wort Umkehr. Ja. Ich weiss, ich kann es nicht wollen im Gespräch mit meinen Gespönen, ich kann es nicht wollen in die Initiative. weil nicht nur aus, nicht aus Imagegründen, aber das ist noch so ein Wort, wo Kirche hat halt auch eine dunkle Seite. Also sie hat manipuliert über Schuldgefühl und Schuld und über sexuelle Schuld und alles Mögliche. Und über Umkehr und über Zeigefinger und alles das. Und wenn man nur etwas anschaut, dann will ich das nicht gerade evozieren, sondern aber dass ein Wandel möglich ist oder eine Umkehr möglich ist oder sogar ein Aussteigen aus suchthaften Tendenzen, ich bin fest überzeugt und ich habe noch nie so viel Hoffnung gehabt in meinem Leben, wie jetzt. Ja, es ist eine unglaublich spannende Zeit. Und für Kirche wird das spannend bleiben, also wenn die Initiative wirklich dann mal diskutiert kann werden.
Genau, und im Abstimmungskampf wirst du durch die Kirchengemeinden touren.
In dem Fall, jede einzelne und versuchen, jedes einzelne Herz, das ein bisschen offen ist,
zu erreichen. In dem Sinn ist der heutige Stammtisch ein Anfang von ganz vielen Gesprächen wahrscheinlich, wer weiß. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.
Danke vielmals für die Einladung.
Ihr werdet in den Shownotes können nachlesen, was Reformiert über die Schöpfungsinitiative geschrieben hat. Dort erfahrt ihr auch genau, um was das geht nochmal. Und ihr werdet den Kommentar von der Cornelia können lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich beim nächsten Stammtisch wieder. Ich wünsche euch noch ein gutes Wochenende und bis bald. Ciao miteinander.
Ciao.